Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Einen guten Tag, ich bin Jule Reimer. Teils hat der Regen nachgelassen, aber die Hochwassergefahren insgesamt sind nicht geringer geworden. Sie haben mancherorts nur das Gesicht gewechselt. Mehr über die Lage in unseren Nachbarländern gleich. Wer sich durch Unwetter plötzlich im eigenen Haus abgeschnitten vom Rest der Welt wiederfindet, dem hilft die klassische Vorratshaltung. Was dazugehört, erklärt hier gleich Silke Vollbrecht von der Verbraucherzentrale Brandenburg. Mehr Klimaschutzmaßnahmen, Abkehr von bisherigen Produktionspraktiken, Innovation sind der Schlüssel, um die zunehmende Häufung von Wetterextremen zu vermeiden. Was in der Getränkeproduktion und in der Landwirtschaft dafür diskutiert wird, stellen wir vor. Und im Verbrauchertipp geht es um Tarife für schnelle Glasfaseranschlüsse. Der Dauerregen in Tschechien hat endlich nachgelassen, vor allem im besonders hart getroffenen Osten des Landes. Aber von einer Entwarnung ist das Land und der Nachbar Slowakei noch weit entfernt. Aus Prag, Marianne Allweis.
An rund 50 Pegelmessstationen gilt immer noch die höchste Alarmstufe, bei der Gefahr für Menschen oder Eigentum besteht. Besonders in Südböhmen, wo es weiter regnet. Dort läuft seit dem Vormittag der Rosenberg-Fischteich über. Er ist das wichtigste Überschwemmungsgebiet der Region. Vorerst müssen keine weiteren Orte evakuiert werden. Die Pegel der Moldau steigen nach wie vor. Sie sollen aber keine kritischen Höhen für die abgesicherte Hauptstadt Prag erreichen. An der Elbe in Usti, an der Grenze zu Sachsen, wird die Scheitelwelle am Abend erwartet. Die mobilen Schutzwände wurden erhöht. Die Behörden erwarten keine größeren Überflutungen. Im Nordosten Tschechiens sind die Schäden an Gebäuden und Infrastruktur enorm. Mindestens 3 Menschen starben dort. Einsatzhelfer sind weiter im Dauereinsatz. Die Regierung gab grünes Licht für die Unterstützung durch bis zu 2000 Soldaten. In der benachbarten Slowakei hat die Scheitelwelle der Donau in der Nacht die Hauptstadt Bratislava erreicht. Der Pegel lag höher als erwartet, aber noch unter dem Rekordwert von 2013. Die Donauufer sind überflutet, mobile Wände schützen die historische Altstadt. In Außenbezirken mussten Menschen ihre Wohnungen verlassen. Der Sachschaden an der Donau und an der March beträgt nach Schätzungen der slowakischen Regierung insgesamt mindestens 20 Millionen Euro.
Marianne Allweis aus Prag. Auch die Situation in Polen hat sich nicht verbessert. Von dort Patricia Werne.
Die Hochwasserlage im Süden Polens ist weiterhin extrem angespannt. In den Gebieten von Niederschlesien sind mehrere Städte überflutet, darunter Nissa, Jelenia Góra und Lewin Brzeski. Viele Anwohner dort haben keinen Strom und kein Trinkwasser. Auch die Lebensmittel werden an einigen Orten knapp. Die Großstadt Wrocław-Breslau an der Oder verstärkt unterdessen ihre Hochwasservorbereitungen. Premierminister Tusk bat am Morgen alle betroffenen Menschen darum, durchzuhalten. Wörtlich sagte er, wir müssen in dieser schweren Phase Geduld aufbringen. Nicht immer kommt rechtzeitig Hilfe in den Flutgebieten an. In den kommenden Tagen sollten wir ein Maximum an Solidarität zeigen. Nach aktuellen Prognosen erwarten Experten den höchsten Pegelstand in Breslau gegen Ende der Woche. Kleinere Flüsse in der Region führen derzeit viel Wasser, das kontinuierlich in die Oder fließt. Die Stadt Breslau verschenkt kostenlos Säcke, die mit Sand gefüllt werden können. Zuvor waren 25 Tonnen bereits gefüllte Sandsäcke in weniger als einer Stunde verkauft worden. Der Bürgermeister von Breslau hat die Bewohner dazu aufgerufen, Veranstaltungen jeglicher Art abzusagen. Und Polens Verteidigungsminister Kosiniak-Kamysz kündigte an, rund 1000 Soldaten zur Unterstützung nach Breslau zu schicken.
Aus Warschau Patricia Werne. In Österreich regnet es nicht mehr, die Aufräumarbeiten beginnen. Silke Hane.
In Österreich sind mittlerweile 5 Menschen durch das Hochwasser ums Leben gekommen. Laut der Polizei wurde heute eine tote Frau in ihrer gefluteten Wohnung geborgen. Die Menschen im schwer getroffenen Niederösterreich hoffen heute auf etwas Entspannung der Lage. Es hat aufgehört zu regnen, die Pegel vieler Gewässer gehen langsam zurück. Allerdings gibt es noch zahlreiche Probleme. Die Lage im gesamten Bundesland ist immer noch sehr angespannt. Vor allem Hangrutsche und Dammbrüche könnten Probleme machen. 21 Dämme sind bisher gebrochen, viele weitere sind aufgeweicht. Mehr als 1000 Häuser wurden evakuiert, betroffen davon mehr als 2200 Menschen. 700 von ihnen harren in Notquartieren aus. Aktuell sind 26 Ortschaften nicht erreichbar, 22 ohne Trinkwasser und 14 ohne Abwasserversorgung. Rund 2400 Haushalte sind nach wie vor ohne Strom. Die Evakuierungen und die Bergung von Menschen sind aber jetzt größtenteils abgeschlossen, so die Feuerwehr. Jetzt konzentrieren sich die Einsatzkräfte darauf, weitere Dammbrüche zu verhindern.
Silke Hane aus Wien. Als vor ein paar Wochen in Nordrhein-Westfalen der Verdacht aufkam, die Trinkwasserversorgung sei manipuliert worden, waren die Wasserreserven der Supermärkte der Umgebung in Windeseile komplett ausverkauft, was wiederum bei denen Panik beförderte, die nicht direkt zum Hamstereinkauf gestartet waren. Auch zu Beginn der Corona-Pandemie sorgten keinesfalls echte Versorgungsengpässe, sondern überdimensionierte Hamsterkäufe dafür, dass Mehl und Toilettenpapier zeitweise komplett ausverkauft waren. Dagegen hilft ganz normale Vorratshaltung. Silke Vollbrecht ist Ernährungsexpertin bei der Verbraucherzentrale Brandenburg und ich konnte sie vorhin fragen, ob Mehl, Klopapier und Wasser zur sinnvollen Vorratshaltung gehören.
Das gehört sicherlich auf die Sinnvollliste, aber so wie Sie schon sagten, Hamsterkäufe sind hier alles andere als zielführend, weil genau das eintritt, dass wir einen leergefegten Markt haben, ohne dass wir tatsächlich in irgendeiner Weise einen Mangel hätten. Und natürlich, dass man alles im vernünftigen Maß bevorratet, was man auch individuell im Hausbehalt eh sowieso zur Verfügung hat, das ist eigentlich sinnvoll. Und hier gibt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe wirklich sehr konkrete und sehr wertvolle Hinweise, wie so eine Haus- oder Bevorratung quasi aussehen könnte und sollte.
Und was kaufe ich als erstes ein für meinen Vorrat?
Also auf jeden Fall sollten Sie bevorraten solche Lebensmittel, die unter Umständen gar nicht mehr zubereitet werden müssen, aber eine lange Haltbarkeit haben. Dazu gehören zum Beispiel Konserven, egal ob in Dosen oder in Gläsern. Denn das sind ja Lebensmittel, die bereits zubereitet sind und im Extremfall ich die sogar kalt essen könnte, auch wenn sie dann vielleicht nicht so gut schmecken. Gemüsekonserven, Obstkonserven, aber auch Wurst, Fleischkonserven, damit ich auch einen Eiweißgehalt reinbekomme, aber auch getrocknete Backwaren wie Reiswaffeln oder eventuell Aufbackbrötchen, die unter Schutzatmosphäre verpackt sind, Knäckebrot, all solche Sachen.
Fürs Aufbacken müsste aber dann auch der Ofen funktionieren.
Dafür müsste der Ofen funktionieren, ganz korrekt, so ist es. Dann wäre es natürlich auch sinnvoll, wenn man solche Sachen vorhält, wie zum Beispiel Nudeln oder Reis. Das hört man ja immer wieder, dass Leute dann kiloweise, säckeweise Reis bunkern, was natürlich nicht Sinn macht, wenn der Strom ausfällt und wenn auch Wasser in der Regel ja knapp ist, ne? Und dann kann ich weder meine Nudeln mit Hitze versorgen, noch habe ich Wasser dazu zum Kochen. Und insofern sind gut geeignet eben solche Sachen, die bereits zubereitet sind, oder ich muss in jedem Fall auf ausreichend Wasser achten und dass ich vielleicht sogar einen Campingkocher parat habe mit geeigneten Brennmitteln.
Stichwort Wasser. Zentral, ja. Oder?
Das ist natürlich ein ganz zentrales Thema, weil der Mensch kann nur 2 bis 3 Tage ohne Wasser leben. Ohne Lebensmittel können wir doch 2 bis 3 Wochen gut auskommen, mehr oder weniger gut, aber Wasser ist existenziell. Und insofern wird empfohlen, da gibt es relativ konkrete Empfehlungen, dass man pro Person pro Tag ungefähr 2 Liter vorhält. Und davon sollte ein Großteil natürlich Wasser, haltbares Wasser, also zum Beispiel in Flaschen abgepackt, ausmachen, dass man unter Umständen das auch für Körperhygiene nutzen kann und natürlich auch zum Kochen mitnutzen kann.
Gibt es was, wo Sie von abraten? Haltbarkeit von Brot, wie sieht es damit zum Beispiel aus?
Also frisches Brot hat natürlich eine relativ kurze Haltbarkeit und besonders kurz dann, wenn es geschnittene Backwaren sind. Durch diese Vergrößerung der Oberfläche habe ich eine viel schnellere Verderblichkeit. Und wenn ich dann aber auf so eine getrockneten Varianten zurückgreife, wie Zwieback oder wie Knäckebrot, dann habe ich ja die Möglichkeit, das wirklich lange vorzuhalten. Also normalerweise würde ich Brot auch zum Einfrieren empfehlen, aber im Krisenfall hilft es mir halt auch da nicht viel weiter wahrscheinlich.
Wie Lebensmittel lagern, damit sie nicht verderben? Bei den Konserven ist es wahrscheinlich unkomplizierter, aber wenn ich zum Beispiel Mehl eingekauft habe, gibt es da Hinweise?
Also ich würde generell bei diesen getrockneten Vorräten, dazu gehören eben Mehl und Nudeln, Hülsenfrüchte oder Müslis, dazu raten, dass man die unter Umständen doch nochmal in luftdichte Verpackungen, wie zum Beispiel Kunststoffverpackungen, umlagert. Weil die Gefahr, dass zum Beispiel ein Befall mit einer Mehlmotte meinen ganzen Vorrat zunichte macht, ohne dass ich es mitbekomme, die ist relativ groß, wenn ich das nicht tue. Genau darum sollte man auch Vorräte regelmäßig kontrollieren. Das betrifft ja nicht nur im Krisenfall, sondern auch meine normale Haushaltsführung.
Und ganz praktisch heißt das, also das, was am längsten haltbar ist, nach hinten, weit nach hinten in den Schrank und dann immer regelmäßig auch mal gucken, ob, wie es mit den Daten aussieht, ja?
Ganz genau, also regelmäßig natürlich in der Vorratshaltung auf Mindesthaltbarkeitsdaten achten und dass man die Sachen, die neu gekauft werden, generell natürlich nach hinten stellt. Das heißt, die ältesten Produkte nach vorne rückt, weil wenn man in den Schrank fasst, fasst man nach vorne rein und wühlt nicht nach hinten beim Zubereiten der Lebensmittel. Denn was wir nicht wollen, dass wir große Vorräte vorhalten, die wir am Ende wegwerfen, weil wir irgendwas nicht beachtet haben, weil wir Fristen haben verstreichen lassen. Deswegen würde ich auch raten, dass man für die Vorratshaltung Produkte wählt, die ich eh im Haushalt benutze, die wir mögen, die wir kennen. Und dass man die quasi fortlaufend auch, wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum ran ist, verwendet im Haushalt und dann adäquat nachkauft.
Sie haben den Campingkocher schon mal erwähnt, mit einer Gaskartusche oder irgendwie Spirituskocher oder sowas dabei zu haben. Gibt es jenseits dieser Lebensmittel und die möglicherweise dann auch noch mal zubereiten zu können, einen Tipp, wo Sie sagen, das ist echt nützlich, falls irgendwo mal komplett ich eingeschneit bin, Hochwasser oder Ähnliches, mit Ähnlichem konfrontiert bin?
Ja, das sind im Prinzip dann all die Dinge, die man halt braucht, wenn man einige Tage nicht aus dem Haus kommt. Vorneweg würde ich hier natürlich Medikamente anführen. Jemand, der chronisch krank ist und auf ständige Versorgung mit Medikamenten angewiesen ist, für den ist es ganz wichtig, da so einen Grundstamm auch für so ein paar Tage länger zu haben. Und ich denke natürlich auch an Haustiere. Fast jedes oder viele Haushalte in Deutschland haben ja Haustiere, die natürlich auch adäquat versorgt werden wollen. Und da gibt es eine Riesenpalette ja an haltbaren Trockenfutter, Büchsenfutter und so weiter. Hygieneartikel natürlich nicht zu vergessen, Kerzen, Teelichter, Taschenlampen, Batterien, die dazugehören, warme Decken. Das sind Sachen, die ja sowieso in vielen Haushalten vorhanden sind.
Silke Vollbrecht war das von der Verbraucherzentrale Brandenburg über Vorratshaltung für den Krisenfall. Wenn wir häufigere Wetterextreme vermeiden wollen, muss die Klimaerwärmung abgebremst werden. Dazu beitragen kann eine Landwirtschaft, die in der Masse naturnäher als bisher wirtschaftet. Fürs Umsteuern braucht es Signale aus der Politik. Wie sich die milliardenschweren Subventionen der EU im Agrarbereich künftig verteilen sollten, darüber diskutierten gestern das neu gewählte Europaparlament. Jakob Meyer hat zugehört.
Das EU-Parlament hat sich nicht gerade die attraktivste Debattenzeit ausgesucht, um eine der größten Herausforderungen für Europa zu diskutieren. Die Abgeordneten berieten am Abend in Straßburg darüber, wie die EU ihre gemeinsame Agrarpolitik neu aufstellen kann. Immerhin der zweitgrößte Posten im EU-Haushalt. Dass es Änderungen braucht, ist unstrittig. Obwohl fast jeder dritte Euro aus dem EU-Etat in die Landwirtschaft fließt, kämpfen viele Höfe ums Überleben. Gleichzeitig geschieht im Agrarsektor nach Ansicht von Fachleuten zu wenig, um Klimawandel und Artenschwund wirksam zu bekämpfen. Deshalb haben Experten im Auftrag der EU-Kommission Reformvorschläge erarbeitet. Ein wegweisendes Papier, sagt der Grünen-Abgeordnete Martin Häusling. Und er betont:
Leider hat sich ja im letzten Herbst in diesem Frühjahr viele Bauern vor allem gegen Umweltauflagen gewehrt. Ich denke, wir müssen zurückkommen zu einem Konsens, dass wir das wieder zusammendenken und nicht sagen, mit weniger Umweltauflagen wird es besser.
Die Vorschläge des Expertengremiums haben es in sich. Schluss mit der derzeit geübten Praxis der Direktzahlungen nach Fläche, wonach große Betriebe mehr Förderung bekommen. Stattdessen sollen gezielter Betriebe gefördert werden, die es wirklich nötig haben, kleine Höfe und Junglandwirte. Außerdem sollten Bauern stärker belohnt werden, wenn sie umweltgerecht wirtschaften. Das findet auch der CDU-Politiker Norbert Linz grundsätzlich gut.
Dieses Papier, dieses Ergebnis ist der Weg in die richtige Richtung, ein erster Schritt. Fragwürdig bleibt für mich, wenn da pauschal drin steht, wir müssen Ökoregelungen ständig steigern.
Die Sozialdemokraten würden eine Abkehr von Flächenzahlungen zugunsten punktgenauerer Förderung begrüßen. Sie werfen den Christdemokraten vor, das im Parlament bisher verhindert zu haben. Die SPD-Abgeordnete Maria Neuchel appelliert:
Ihre Aufgabe in der EVP ist es, bei der Umsetzung des strategischen Dialogs mit den Demokraten zu stimmen. Wenn Sie versagen und am Schluss mit der rechten Seite abstimmen, dann wird's dunkel in Europa.
Abgeordnete mehrerer Fraktionen betonten, dass an den Reformplänen unterschiedliche Organisationen mitgewirkt haben. Bauernverbände, Umweltschützer, Lebensmittelkonzerne. Dialog sei also möglich, trotz zuletzt verhärteter Fronten. Christine Singer von den Freien Wählern, deren Familie einen Milchviehbetrieb bei Garmisch-Partenkirchen unterhält, verlangt praxisnahe Lösungen.
Die Zukunftsfähigkeit und Vielfalt unserer landwirtschaftlichen Betriebe ist nicht verhandelbar. Mehr Leistung muss auch mehr Mittel bedeuten, aus öffentlicher Hand.
Obwohl die proeuropäischen Parlamentsfraktionen die Reformvorschläge grundsätzlich begrüßen, wird es enorm schwierig, sie auch nur teilweise umzusetzen. Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat darauf hingewiesen, als sie die Pläne vor anderthalb Wochen präsentierte. Der Teufel, sagte sie, stecke im Detail.
Aus dem EU-Parlament berichtete Jakob Meyer. Seit Juli dieses Jahres müssen die Deckel von Einwegflaschen aus PET fest mit der Flasche verbunden sein. Sinn der Sache: weniger Deckel in der Umwelt, mehr Plastik recyceln. Aber es gibt noch weitaus mehr Hebel, über die Getränkeverpackungen umweltverträglicher werden könnten. Das ist einer Studie des Umweltbundesamtes zu entnehmen. Tobias Pastors hat mit dem Autor der Studie gesprochen und Unternehmen zu den Ergebnissen befragt.
Wenn Verbraucher eine Flasche am Pfandautomaten zurückgeben, dann hören sie sofort, ob es eine Einweg- oder Mehrwegflasche ist. Einweg wird im Automaten direkt zerquetscht. Doch was ist nun besser für die Umwelt? Einweg oder Mehrweg?
Eine Pauschalaussage dazu treffen, das wäre tatsächlich falsch,
sagt Till Zimmermann, Experte für Ressourcen- und Kreislaufwirtschaft beim Institut für Ökologie und Politik, kurz Ökopol. Denn die Hersteller haben in den vergangenen Jahren viel für die Umweltbilanz von Einwegverpackungen getan. Sie bestehen jetzt aus weniger Material und enthalten zudem oft hohe Anteile an recyceltem Plastik. Trotzdem seien viele Mehrwegflaschen noch vorteilhafter für die Umwelt, sagt Zimmermann. Es komme aber auf zahlreiche Details an. Mehrwegflaschen aus Plastik seien oft ökologisch vorteilhaft, insbesondere weil sie deutlich leichter sind als Glasflaschen und dadurch weniger Emissionen beim Transport verursachen. Um die Transportwege kurz zu halten, empfehlen sich zudem regionale Getränke. Und Verbraucher sollten besser eine große als zwei kleine Flaschen kaufen.
Je größer das Gebinde ist, desto geringer sind die Umweltwirkungen der Verpackung, weil einfach das Verhältnis von Verpackung zu Produkt besser wird, günstiger wird, je größer,
sagt Zimmermann. Zusammen mit 11 weiteren Experten hat er gerade in einer Studie für das Umweltbundesamt untersucht, wie Getränkeverpackungen ökologischer werden können. Zimmermann nennt dabei zwei zentrale Stellschrauben, die insbesondere bei Mehrwegflaschen relevant sind. Die Transportwege sollen kürzer werden und die Hersteller sollen ihre Abfüllung auf erneuerbare Energien umstellen. Einer, der daran arbeitet, dass die Transportdistanzen kürzer werden, ist Hans Baxmeier. Er ist Geschäftsführer der Gesellschaft für Mehrwegmanagement. Sein Ziel? Möglichst viele Abfüller sollen die gleichen Flaschen verwenden. Denn aktuell nutzen viele Hersteller sogenannte Individualflaschen.
Individualflasche ist immer eine Flasche, die ein Abfüller für sich designt hat und die nur er nutzen kann. Das geht damit einher, dass diese Flasche irgendeinen individuellen Aufdruck, ein Embossing hat. Entweder der Name der Marke oder der Name des Herstellers oder.
Wenn eine Individualflasche leer getrunken ist, dann muss sie also zu diesem Abfüller zurück. Baxmeier arbeitet daran, dass mehr Poolflaschen genutzt werden, also Flaschen ohne individuelles Design, wo der Markenname dann nur auf dem Etikett steht. Das sei unterm Strich auch wirtschaftlicher für die gesamte Branche, weil weniger Pfand sortiert und durch die Gegend gefahren werden muss. Doch Poolflaschen haben für Abfüller auch ein Risiko.
Da investieren sie in die Flasche, sie geben die Flasche in den Markt, aber das heißt noch lange nicht, dass sie die Flasche wieder zurückkriegen.
Deshalb brauche es gemeinsame Regeln für die Nutzung der Flaschen. Baxmeiers Gesellschaft für Mehrwegmanagement hat entsprechende Regeln vorgelegt. Die Initiative dazu kam von den Brauereiriesen Bitburger, Krombacher, Radeberger und Warsteiner vor fast 4 Jahren. Das Problem mit den vielen verschiedenen Flaschen sieht auch Jens Geimer täglich. Er leitet die Westerwald-Brauerei in Hachenburg. Wenn leere Kisten zurück in seine Brauerei kommen, dann sind da zahlreiche Flaschen drin, in die er sein Bier nicht abfüllen kann. An einem Fließband werden die Leergutkisten von einer Mitarbeiterin händisch überprüft. Falsche Flaschen aussortiert, gesammelt und dann zu Sortierzentren gefahren. 4 Cent bekommt die Brauerei dort pro Flasche, also nur die Hälfte des Pfandwertes. Brauereichef Jens Geimer spricht von einem dicken Kostenblock, den falsche Flaschen verursachten.
Ja, das ist ein Riesenproblem im System. Wir lassen die zurücktransportieren zu den Ursprungsbrauereien und kaufen neue Flaschen zu, die aktuell gut 20 Cent kosten.
Der Gesellschaft für Mehrwegmanagement möchte Geimer aber nicht beitreten. Die Mitgliedschaft bietet Unternehmen schlicht kaum Vorteile, verpflichtet sie aber zu den Regeln, die die Großbrauereien gesetzt haben. Ein Thema, das jeder Getränkehersteller eigenständig anpacken kann, ist die Umstellung auf erneuerbare Energien. Till Zimmermann von Ökopol.
Der ganz große Hebel, wenn das konsequent weiterverfolgt wird, ist da schon ein enormes Potenzial, was man heben kann.
Das gilt sowohl für Einweg- als auch Mehrwegflaschen. Bei Mehrwegflaschen geht es dabei vor allem um die Reinigung. Denn dafür muss Wasser auf knapp unter 100 Grad erhitzt werden. Und dafür wird meistens noch Erdgas verbrannt. Bei der Westerwald-Brauerei wird es dabei auch erstmal bleiben. Ein Umstieg auf grünen Strom sei nicht wirtschaftlich, sagt Geschäftsführer Jens Geimer. Die Brauerei Neumarkter Lamsbräu in der Oberpfalz hingegen hat mit dem Umstieg begonnen. Ab 2026 soll eine Wärmepumpe für heißes Wasser sorgen. Den Strom dafür liefern dann überwiegend Solarmodule, die die Brauerei aktuell auf die Dächer baut. Für die Investitionen will Lamsbräu eine staatliche Förderung beantragen. Ohne ginge es wirtschaftlich nicht, sagt Geschäftsführer Ernst Berger.
Es braucht schon die Förderung, um es wirklich einigermaßen wirtschaftlich zu betreiben.
Experte Till Zimmermann sieht den allergrößten Hebel zudem in bewusstem Konsum.
Liebe VerbraucherInnen, ihr habt den größten Hebel erstmal, wenn ihr weniger konsumiert. Und wenn ihr dreimal verzichtet, einen Saft und ein Bier zu trinken und ein Leitungswasser stattdessen trinkt, habt ihr einen größeren Hebel als durch die Wahl der geeigneten Verpackung.
Denn für die Umweltbilanz eines Getränkes zählt etwa 2/3 macht der Inhalt aus.
Tobias Pastors über Nachhaltigkeit in der Getränkeproduktion.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Die Telekommunikationsanbieter rüsten ihre Netze jetzt schrittweise auf Glasfaser um. Wenn dann schon Glasfaser in ihrer Nähe verlegt wird, lohnt es sich in der Regel über einen Wechsel nachzudenken. Und zwar das gilt für Mieter und Hausbesitzer gleichermaßen. Aber es gibt allerhand zu beachten, der Verbrauchertipp von Michael Voregger.
Die Telekommunikationsanbieter stellen ihre Netze nach und nach auf Glasfaser um. Glasfaser bietet mehr Leistung und höhere Verbindungssicherheit im Vergleich zu den alten Kupferanschlüssen. Mit der Technik soll garantiert werden, dass der Anschluss den zukünftigen Anforderungen an den Datenaustausch gewachsen ist. Urs Mansmann ist Redakteur bei der Computerzeitschrift CT und sieht hier viele Vorteile.
Der größte ist die Geschwindigkeit. Ein Glasfaseranschluss ist heute schon der schnellste Anschluss, den ich kriegen kann. Und er hat noch jede Menge Ausbaureserven. Da ist technologisch noch viel mehr drin an Geschwindigkeit. Während die Kupferkabeltechnik schon weitgehend ausgereizt ist, da ist nicht mehr viel zu erwarten.
Bei der herkömmlichen Technologie bei DSL hört es bei 250 Mbit auf. Beim Anschluss über das Fernsehkabel gibt es maximal 1 Gigabit. Mehr ist mit dieser Technik nicht möglich. Die derzeitigen angebotenen Glasfasertarife liegen aktuell ebenfalls bei 1 Gigabit. Es gibt hier die ersten Anschlüsse mit 2,5 Gigabit. In den kommenden Jahren ist damit zu rechnen, dass mit neuen Endgeräten viel höhere Geschwindigkeiten möglich sein werden. Christoph Hartmann hat jetzt beim Angebot der Telekom zugegriffen.
Vorher ein DSL-Anschluss, der auch gut funktioniert hat. Und wir hatten jetzt das Angebot, sozusagen auf Glasfaser zu wechseln. Und Telekom hat uns das Angebot gemacht, sozusagen die Kosten für den Anschluss sozusagen zu übernehmen. Und das erschien uns jetzt als ein hinreichend attraktives Angebot. Derzeit macht es eigentlich noch keinen Sinn. Aber es war jetzt eine Investition in die Zukunft gedacht, weil ich fest davon ausgehe, dass wir jetzt in ein paar Jahren größere Bandbreiten brauchen. Deswegen wird der Anschluss sich hoffentlich in der Zukunft lohnen.
Bei den meisten Glasfaseranschlüssen ist auch ein Telefondienst dabei. Die ersten Angebote verzichten allerdings schon darauf. Das liegt daran, dass immer weniger Kunden einen Festnetzanschluss nutzen. Beim Fernsehen ist es anders als beim Kabelanschluss. Hier muss ein separater Dienst gebucht werden. Urs Mansmann.
Aber es ist überhaupt kein Problem, von der Leistung einer solchen Glasfaserstrecke übers Internet, also IPTV, zu nutzen, übers Internet zu fernsehen, damit hervorragender Bildqualität alle Programme auf diesem Empfangsweg beziehen zu können. Ich muss aufpassen, ob der neue Anschluss wirklich schon verfügbar ist, weil die Glasfaseranbieter sehr früh mit der Vermarktung anfangen. Ich sollte auf gar keinen Fall meinen alten Anschluss kündigen, sondern ich sollte, wenn ich zum Glasfaseranschluss wechseln will, dem Glasfaseranbieter den Auftrag geben, dass er für mich den Anschluss beim Altanbieter kündigt und mit dem dann den Übergabetermin vereinbart. Dann passiert es mir nicht, dass mein Anschluss schon abgeklemmt wird, weil es beim Glasfaseranbieter zu Verzögerungen kommt.
Die Glasfaseranschlüsse haben eine ähnliche Kostenstruktur wie die bisherigen Angebote über DSL und Fernsehkabel. Das ist gestaffelt nach der Geschwindigkeit. Einführungspreise gibt es bereits mit rund 20 Euro. In der Regel wird man mit 60 Euro wohl dabei sein. Die Anschlüsse sind wesentlich stabiler und liefern eine garantierte Datenrate. Anders als beim Kupferkabel, wo es von der Leitungsqualität abhängt.
Der Verbrauchertipp von Michael Voregger. In unseren Informationen am Morgen konnte der Kollege Moritz Küpper ein Interview mit dem russischen Botschafter in Berlin führen. Mehr dazu ab 12:10 Uhr. Tschüss, sagt Jule Reimer.